Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Moin, herzlich willkommen bei Hot Seats and Cold Brews an diesem wunderschön verregneten Morgen hier mit meinem Interviewgast Tobias Woggon.
Hallo, ich freue mich, dass ich bei Ihnen im Podcast sein darf.
Willkommen. Ja, stellen Sie sich doch erstmal vor.
Ich sitze hier mit nassen Socken und freue mich aufs Podcasten. Ich war gerade schon, also wir haben jetzt irgendwie 10 Uhr, ich war gerade schon eine Stunde E-Biken, weil es die einzige Chance ist, heute rauszukommen, bevor es wieder komplett regnet. Und es war relativ feucht draußen und ich habe mich komplett umgezogen, bis auf die Socken. Und jetzt merke ich so, ich bin wohl durch eine Pfütze gefahren, wie so langsam die Feuchtigkeit aus meinen Socken in meine Jeanshose reinzieht.
Wow, das ist ja ganz schön, was bei dir schon, also ich bin ja gerade erst aufgestanden, ich habe ja Elternzeit. Nein, ich bin auch schon länger wach, aber ich war noch nicht biken, also bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Ja, also es ist auch, ich habe auch heute eine Story gemacht zum Thema, das ist gar nicht der Sommer, den wir uns irgendwie erhofft haben. Ne? Es regnet die ganze Zeit, aber es ist ja so grün. Ich habe das, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr so grün hier gesehen. Und da muss ich sagen, das gefällt mir schon auch. Ne?
Also ja.
Ich meine, es ist so ein bisschen, es schaut jetzt echt so ein bisschen skandinavisch aus, da wo es halt auch immer so schön grün ist und so. Und ich liebe das ja, im Wald zu sein. Und wenn es dann so leicht, also ich mag den Regen nicht, aber wenn es so leicht so von den Bäumen tropft und der Boden so leicht feucht ist und alles so schön grün und mystisch ist und heute ist noch so die Wolke durch den Berg gezogen, das war richtig geil. Also richtig schöne Morgenstimmung. Und,
auf alle Fälle. Ich hab's auch gerade eben gesagt, dass das jetzt voll wieder in die Karten spielt, der Leute, die sagen, ja, was jetzt Klimawandel? Das ist wahrscheinlich der kälteste Juli seit Jahren, kommt mir zumindest so vor. Aber um das abzuschließen, um über das Wetter zu reden jetzt, ich finde es auch, also mir gefällt das so tatsächlich besser als diese 38 Grad, die wir da irgendwie Mai, Juni hatten. Also sowas halte ich ja gar nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob das mein Gefühl ist, weil ich schon älter bin oder was weiß ich, halb in den Wechseljahren oder keine Ahnung, aber warum ist mir so heiß? das halte ich wirklich nicht mehr aus. Ja. Deswegen sowas, dann lieber sowas.
Ich bin nicht in den Wechseljahren. Und zweitens war ich ja in der Zeit auf Island. Das heißt, ich habe das, was jetzt draußen ist, schon anderthalb Monate jetzt.
Ach krass, habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann war das denn?
Ja, du als fleißiger Podcast-Hörer von Hot Seats and Cold Brews, willst du es ja eigentlich mitbekommen haben, dass ich wohl auf Island war.
Ach krass, nee, also.
Ja, ich glaube, du hast auch ein bisschen andere Sachen vor oder Sachen zu tun, wie Podcast hören. Also du bist entschuldigt mit zwei Kindern und einem Mann, die alle betreut werden müssen.
Genau. Letzteres ist das Schwierigste. Ja, genau. Nee, aber cool, Island. Also hast du schon
an die ganzen Sachen dran, die auch im Regal stehen.
Genau. Ja, bei uns vor allem. Ich weiß nicht, wer diese Idee hatte. Also der Architekt, ergo ich, alle Schränke, Einbauschränke bis unter das Dach zu planen. Und bei einer Raumhöhe von 2,80 ist irgendwie schwierig. Ja, aber dann hast du über Island ja wahrscheinlich schon berichtet im Podcast, dann will ich jetzt hier nicht doppeln. Doppel.
Genau. Ich pack dir die Folgenbeschreibung mal unten in die Shownotes.
Ja, okay, aber jetzt, damit nicht alle gleich abschalten, mal andere Themen. Was gibt's denn so Aktuelles? Ich habe jetzt nur zwei Sachen mitbekommen bis jetzt in meinem Wahnsinn, den ich hier habe. Eins ist, ich war selber mal kurz Radfahren für eine Stunde. über die Stunde möchte ich gerne reden. Da können wir aber als zweites machen, weil die neuesten Neuigkeiten, wahrscheinlich sind die schon wieder alt hier im Podcast, ist ja Hardline. Das habe ich mir tatsächlich mal live, halb re-live angeguckt, weil ich das für das mit coolste Event halte, was es gibt. Und weil da noch Rob Warner spielt.
Das ist ein Grund dafür. Genau.
Auf alle Fälle, weil das ist halt immer noch so Vibes von früher Weltcup.
Grundsätzlich muss man sagen, es war jetzt nicht nur Hardline, wo das erste Mal irgendwie eine Frau in Wales durchgefahren ist, Lou Ferguson, sondern es passierte irgendwie ganz viel. Es war gerade irgendwie so die Frauen-EM, die extrem erfolgreich war und vor allen Dingen von den Zuschauerzahlen extrem gut. Jetzt gerade ist
Frauen-EM?
Also Frauen-EM im Fußball.
Ach, und das meinst du, weil ich habe jetzt an die Mountainbike-EM gedacht, die war ja auch, dachte ich, krass, wer da ist, Frauen und Männer getrennt? Was? Ja.
das weiß ich jetzt nicht, ob sie es halt auch live übertragen oder zumindest den Schluss, so wie bei der Männer Tour de France. Aber auf alle Fälle ist da halt richtig was los. Also am Streckenrand ist richtig was los. Und ich muss auch so ein bisschen gestehen, ich finde das fast ein bisschen interessanter wie die Männer Tour de France, weil du hast ja bei der Männer Tour de France irgendwie zwei Typen, die fahren halt vorne und dann kommt so ein Dritter noch irgendwie dran. Aber es macht, eigentlich ist es so, dass Pogacar selber entscheidet, wann er die Tour gewinnt. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das kommt aus einem anderen Podcast. Aber es ist halt wirklich so. Also der ist halt einfach so dominierend. Dann gibt es noch einen, der so ein bisschen hinterherfährt, der Vinegar. Und das war's so. Und bei den Frauen habe ich so das Gefühl, da ist halt noch viel mehr Fight. Also es gibt nicht so die eine Person, die so überragend ist. Und das macht es irgendwie für mich immer ein bisschen interessanter. Wenn du nicht weißt, ja gut, okay, der lässt den jetzt fahren und dann der lässt den jetzt quasi gewinnen, sondern da ist halt einfach noch richtiger Fight. Und ich finde, das schaut richtig, richtig cool aus und richtig interessant.
Total.
Dass die Frauen da jetzt einfach nicht nur diese Events haben, weil die Frauen-Tour de France gibt es schon super lange, sondern dass die auch so gefeatured werden und dass die auch so den Zuspruch bekommen an Zuschauerzahlen, nicht nur an der Strecke, sondern auch halt in der Übertragung und online. Das finde ich richtig, richtig cool. Also das, weil es halt einfach ein, klar, der Sport ist vielleicht wird auf eine bisschen andere Art und Weise gezeigt, weil der natürlich auch ein kleines bisschen anders ist durch die Körperlichkeit und so. Das heißt aber nicht, dass er uninteressanter oder schlechter ist, sondern er ist halt ein bisschen anders. Und das finde ich aber ein geiler Mix, weil du willst jetzt nach 3 Wochen Tour de France nicht nochmal 3 Wochen Tour de France gucken, sondern es ist halt jetzt irgendwie was anderes und das finde ich halt super geil.
Ja, auf alle Fälle. Also ich gucke da auch ab und zu rein und gucke mir das auch total gern an und habe ja durch hier Hanka Kupfernagel, die hat da glaube ich auch ein bisschen Sprecher mitgemacht, die war ja auch vor kurzem bei mir, wir sind ja gut befreundet und da habe ich so ein bisschen die so Behind-the-Scenes-Sachen, höre ich da immer so ein bisschen und das, also es hat sich einfach so viel verändert, weil gerade sie war ja auch in der Zeit, ja, die erfolgreichste, vielleicht wahrscheinlich immer noch die erfolgreichste Radsportlerin Deutschlands, weiß ich jetzt nicht, aber Olympiamedaillen, weiß nicht, wie viele WM-Titel die gewonnen hat. Ja. Und in der Zeit, wo sie gefahren ist, war es wirklich, also Frauen war wirklich das, also das war krass. Das habe ich ja auch noch ein bisschen mitgekriegt, obwohl Mountainbike ja eh schwierig jetzt ist, da von zu leben oder so, aber Männer haben ja schon immer ganz gut verdient im Radsport und Frauen haben wirklich so einen feuchten Händedruck gekriegt.
Ja.
Und wurden ja auch nicht, ja, es wurde auch nicht übertragen, man hat es eigentlich gar nicht mitgekriegt. Und was sich da getan hat in den letzten Jahren, ist wirklich enorm. Aber allgemein im Radsport, ich hatte mir das jetzt aufgeschnappt und da, vielleicht kannst du mir das sogar so ein bisschen, vielleicht weißt du das, was es bedeutet. Die Tour de France hatte einen Marktanteil von 25%. Jetzt weiß ich nicht, ob das allgemein am Sport, also an der Sport-TV-Übertragung ist oder am kompletten TV-Programm, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber 25% haben die auf alle Fälle gesagt, das ist krass viel.
Ja, also normalerweise heißt es immer, wenn so solche Zahlen rausgegeben werden, dann ist es 25% der marktrelevanten Gruppe. Die ist, glaube ich, von 14 oder so bis 69. Irgendwie so. Ich nagel mich bitte nicht drauf fest.
Ja.
Das kann ich mir aber jetzt fast gar nicht vorstellen. Einfach auch aus dem Grund, weil zu der Zeit, wo die übertragen wird, gucken ja nicht so viele Leute.
Ja.
Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass das im Sportbereich ist oder whatever. Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass dieses Jahr noch mal deutlich mehr Interesse an der Tour de France war. Klar, aus deutscher Sicht ist natürlich auch ganz gut gelaufen, würde ich sagen.
Ja, total.
Mit Florian Lipowitz. Und da merkst du sofort, dass halt irgendwie schon beim bei der Tour dann halt so ein Sportpatriotismus, der ja auch geil ist.
Aber was glaubst du, woran liegt das, dass das jetzt... Oder das ist ja wahrscheinlich schon letztes Jahr, vor letzten 2, 3 Jahre so losgegangen. Liegt das daran, dass jetzt so da ein Deutscher mitmischen kann? Oder ja auch einige Deutsche? Da ist ja auch der Helfer, wie heißt der denn nochmal, der Pogacar da. Genau. Und gibt ja auch noch 2, 3 andere.
Ja.
Oder woran glaubst du liegt's?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, auf der einen Seite Tour de France hat sehr dadurch profitiert, dass es dieses Netflix-Special gab. Oder
genau,
Netflix-
das wollte ich nämlich auch sagen. Das habe ich mir auch geguckt, fand ich auch richtig gut.
Wobei das ja gar nicht so gut gelaufen ist. Es gibt ja jetzt von der Tour de France, die jetzt gerade stattfindet, da haben die nicht mehr gefilmt. Also es gab jetzt 3 Staffeln und es ist jetzt vorbei, es wird nicht mehr fortgesetzt. Das wurde ja aus dem französischen Netflix produziert und es ist scheinbar nicht so gut gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann Kosten-Nutzen-Faktor, ja, schade.
Ja.
Aber ich glaube, das hat auf alle Fälle nochmal einen Hype dazu gegeben. Dann ist ja gerade Rennrad wieder voll im Hype. Das ist schon krass. Also da wird der Mountainbike-Hype flacht gerade so ein kleines bisschen ab, der E-Bike-Hype und der Rennrad-Hype geht wieder voll los.
Aber das, krass, warum? Ich habe mir gedacht, eigentlich müsste auf mittelfristige Sicht Rennrad aussterben, weil alles jetzt Gravel ist. Ja. Also ich denke mir so, ein Gravel ist doch einfach das bessere Rennrad, weil du einfach mehr Terrain noch befahren kannst und weil Straßen einfach saugefährlich sind, aber anscheinend, ja, also Terrain. Genau. Terrain.
Ja, ich glaube halt einfach, dass das schon auch so ein bisschen zusammenhängt. Also ich meine, zwischen Mountainbike, was jetzt für viele Leute natürlich, die jetzt selber vielleicht nicht fahren, schwierig nachzuvollziehen ist, und Rennrad, also da ist vom Gravelbiken, was sich jetzt vielleicht viele Leute gekauft haben, der Schritt zum Rennrad gucken, dichter dran
wie ja, ja.
zum Mountainbiken.
Voll.
Und jeder fährt mal auf der Straße und kann das so ein bisschen nachvollziehen, wie das ist. Deshalb werden jetzt, glaube ich, trotzdem nicht so viel mehr Rennräder verkauft. Ja, es werden mehr Rennräder verkauft, weil halt viele Leute, die halt jetzt vielleicht Gravel fahren, dann sagen, okay, Rennrad ist halt auf der Straße irgendwie schon schneller. Oder ja, ich finde Tour de France irgendwie geil oder ich finde Rennrad geil, deshalb kaufe ich mir jetzt ein Rennrad. Das war jetzt vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Aber ich nicht, also die Aufmerksamkeit der Tour de France und des Radsports da ist exponentiell höher wie die Anzahl an Bikes, die verkauft.
Ja, ja, klar. Ja, aber das finde ich schon richtig cool, dass das einfach so gezeigt wird, dass so viele das anscheinend einschalten. Vielleicht kann ja der ein oder die andere, der das jetzt zuhört, uns mal erklären, was es mit dem 25% Marktanteil auf sich hat. Weil ich weiß nur, dass es anscheinend sehr überraschend und sehr krass war und dass sie sich selber drüber krass gefreut haben, die Moderatoren von der Tour de France. Und mich würde mal interessieren, hätte ich jetzt auch recherchieren können, aber wir haben ja hier, wie nennt man das? Schwarmwissen? Also,
Schwarmintelligenz.
Schwarmintelligenz, genau. Das wird schon einer wissen. Aber ja, ich habe es letztes Jahr schon immer geguckt. Wir gucken dann abends einfach immer, wenn wir nicht so viel Zeit haben, das jetzt irgendwie da den ganzen Tag zu gucken. Aber einfach diese Zusammenfassung, die finde ich einfach wahnsinnig gut gemacht und ja. War cool.
Ja, ist auch super. Genau, ich habe es jetzt auch nicht live geguckt. Wird da gerade Ihr Typ verlangt oder?
Alles gut. Okay. Ja, es gibt auch Ersatz für mich. Also ja. Alles gut. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass dass sich jemand kümmern kann.
Ja. Ja, keine Ahnung, also find ich gut. Ich habe jetzt auch überwiegend die Übertragung geschaut, also die Zusammenfassung geschaut und die ist halt extrem gut gemacht, ne? Das ist schon nice. Auf alle Fälle.
Ja, genau. Und Hardline. Also da sitze ich jedes Jahr davor und denke mir so, dass, also wenn es überhaupt auf einer Übertragung schon krass aussieht, dann ist es in Realität halt einfach wirklich unfahrbar.
Ja.
Und ich weiß nicht, also du warst ja wahrscheinlich auch noch nicht da. Kannst du das, also mit, kann man das, glaubst du, man kann das mit irgendwas vergleichen? Also ich weiß ja noch, also Champery wird ja immer gesagt, ist so Falllinie und alles von der Steilheit. Und aber ich glaube, dass es im Weltcup tatsächlich nichts Vergleichbares gibt. Oder nee. auch Val d'Isola, diese Black Snake oder wie heißt die Strecke, wo der Weltcup ist.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass die Effertons, wenn die da irgendwas sagen, so das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier das, was wir so fahren zum Frühstück. Dann ist das wahrscheinlich für alle wirklich krass.
Ja, was halt crazy bei dem Rennen ist, ich meine, das, was die meisten Leute wahrscheinlich sehen, sind halt diese Riesensprünge, das Road Gap. Im letzten Jahr hatten die ja so ein riesiges Canyon Gap gebaut und so. Und das ist natürlich schon krass, ja, diese Riesensprünge. Aber was die wenigsten gesehen haben, wenn du keinen kompletten, also wenn du nicht die Übertragung siehst oder nicht mal einen kompletten Run auf der GoPro, dann siehst du gar nicht, wie diese Zwischenstücke sind.
Ja, genau, das glaube ich nämlich auch.
Diese Zwischenstücke sind wahrscheinlich vergleichbar mit Champery oder mit irgendwas richtig crazy Steilem. Aber da musst du ja erstmal hinkommen. Also da hast du diese riesen Jumps irgendwie zwischendurch. Und diese Mischung, die ist halt einfach, glaube ich, richtig krass. Also ja. Auch wie lange das dauert. Ich habe mal, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber mit dem habe ich einen Podcast gemacht, über das, wie man sich an die Hardline ranarbeitet. Also, dass es halt mehrere Tage braucht und dass man dann immer so im kompletten Pulk runtergeht zum nächsten Feature. Und dann versucht es halt einer und dann springen das alle hinterher. Also du arbeitest dich richtig rein, bis du überhaupt mal schaffst, einen kompletten Run zu machen. Und deshalb ist es auch so hart, weil du hast halt gar nicht so viele Trainingszeiten auf einem kompletten Run, weil du dich halt so lange erstmal reinarbeiten musst. Und wie gesagt, dann kommt ja noch dieses ganze Steile und der, ich meine, dieser in Wales, das ist ja dann auch noch so ein ganz komischer Boden, wo halt ja viele Steine drin sind und so, nicht so viele Wurzeln, aber viele Steine.
Ja, rutschig einfach, ja, haben sie auch gesagt, dann war es ja auch noch feucht. Und ich glaube tatsächlich, die Sprünge, also das ist natürlich so eine Kopfsache, ne? Aber ich glaube, also die haben das schon gebaut, dass das richtig geil ist. Du musst halt die Geschwindigkeit haben und da kann man sich ja rantesten, indem es irgendeiner macht und dann fährt man hinterher und wenn die Geschwindigkeit stimmt, ja. Aber eben
dieses Zwischenruf, glaube ich. Aber die Ausfallquote ist halt schon relativ hart. Also wenn du das nicht schaffst, da abzuspringen und halt, ne?
Ja.
Es gab vor 2 Jahren ein Video von Bernard Kerr, wie dem in der Landung das Vorderrad explodiert ist.
Ja.
Und das ist halt crazy. Also das, ne, was da passiert, ist halt dann Wahnsinn. Und deshalb finde ich es jetzt echt krass, dass halt, dass Frauen das halt auch einfach durchfahren. Also es waren ja jetzt schon immer Frauen dabei und vor allen Dingen auch Frauen, die halt im Weltcup richtig weit vorne mit dabei sind. Ich glaube, Tanis Seagrave schon öfters, meine ich. Ich weiß jetzt nicht immer genau, zwischen Tasmanien und Wales. Ja. Nina war ja auch mit dabei und.
Echt, Nina ist da? Die hat es auch probiert.
In Tasmanien war sie, ich weiß aber.
Aber ich glaube, die Tasmanien-Strecke, also ich will jetzt nicht lügen, aber so, was ich so gesehen habe, ist wahrscheinlich aber nicht ganz so krass wie die in Wales, oder?
Da ist der technische Faktor nicht so hart, genau.
Ja.
Also da sind die Sprünge zwar auch super krass, aber dieses ganze Zwischenstück ist nicht so hart wie in Wales. Immer noch crazy, aber halt nicht so hart.
Ja.
Aber wie gesagt, man kann halt die Zwischenstücke so vergleichen mit einem harten Downhill-Track, aber die Sprünge kannst du halt mit nichts vergleichen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum bis jetzt viele Frauen das dann halt einfach nicht gemacht haben und sich dafür entschieden haben, das Rennen selber nicht mitzufahren. Weil so einen Sprung anzufahren, dich darauf zu konzentrieren, diesen Sprung zu machen und dann zu landen und dann abzubremsen, ist nochmal was komplett anderes, wie wenn du jetzt sagst, du springst alles komplett durch und musst ja aus der Situation, ich meine, du weißt ja selber, wie es ist beim Rennen fahren, wenn du da auf Geschwindigkeit fährst, dann bist du halt auch vielleicht nicht mehr so 100% am Start bei jedem Sprung, wie es ist, wenn du dich nur auf diesen Sprung konzentrierst.
Ja,
und dann wird es
ja
halt einfach richtig gefährlich. Aber ja, krass, halt, also dass die, dass es jetzt in Wales die erste Frau geschafft hat, da mitzufahren, wirklich, 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 wirklich cool. Eine Teamkollegin oder eine neue Teamkollegin, die Kirsten, war jetzt auch mit da und die ist jetzt relativ neu im Ghost-Team. Und wenn ich die jetzt mal sehe, dann muss ich mal fragen, wie es wirklich ist, da zu fahren. Also
aber sie war da, um da zu fahren?
Um da mitzufahren, genau. Also sie war dann auch zum Fotografieren halt mit da. Ich meine, das ist ja auch vor allen Dingen ein Event, wo halt viel Coverage drumherum passiert und viel Media produziert wird. Und ich denke, man muss das immer so ein bisschen teilen zwischen dem ganzen Content und dem Rennen dann nachher. Das sind zwei Sachen, die unabhängig voneinander funktionieren.
Aber ich finde es halt krass, auch, dass das ist, also ich kenne das auch eben, wie du gesagt hast, ich kenne es ja auch so ein bisschen vom Rennfahren. Und mit den Sprüngen vor allem. Ich habe mich ja immer an den Sprüngen aufgehangen. Jetzt im Nachhinein weiß ich, hätte ich mich mehr mit den Kurven beschäftigt, wäre ich wahrscheinlich wesentlich besser weggekommen, anstatt Ewigkeiten vor so einem Sprung zu stehen. Und ich habe da ja auch so einen riesen, also für mich selber dann irgendwann einen großen Schritt gemacht und habe dann gewusst, okay, das passiert ja alles im Kopf. Und wenn du das Gefühl hast, du schaffst das und du weißt, du schaffst das und du visualisierst, dass du es schaffst und du zitterst dir nicht einen ab vorher, dann schaffst du das auch. Also das ist ja wirklich so eine Kopfsache. Und wenn du halt weißt, dass jemand anders das schon gemacht hat, oder wenn du das siehst, wenn du hinterherfährst, wie auch immer, dann ist es auch ganz so viel einfacher. Und deswegen, glaube ich, geht das jetzt erst los. Ist ja bei dem, also allgemein auch beim Freeriden so, bei diesen krassen Darkfest-Events und so mit diesen Riesensprüngen. Wenn das einmal einer gemacht hat, dann geht da eine Riesenwelt auf für alle anderen.
Ja.
Und nichtsdestotrotz haben wir ja immer noch, ich sag jetzt mal wir im Allgemeinen, die Frauen, schon einen körperlichen Nachteil. Und gerade beim Mountainbiken, du weißt ja auch, alle, die das hören, selber biken, wissen, wie anstrengend das ist. Und das finde ich halt dann schon krass, dass die da mithalten können. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so weit kommt.
Aber das würde mich jetzt tatsächlich mal von dir interessieren. Das habe ich mir als Frage hier aufgeschrieben. Was ist der größte Unterschied? Weil, ne, ich kann natürlich immer nur drauf gucken und so schätzen, keine Ahnung, dies oder das oder Kraft oder sonst irgendwas. Aber da kann man natürlich auch sehr viel trainieren. Und wenn du halt auch siehst, wie die Entwicklung im Downhill-Weltcup ist und wie viel zum Beispiel Nina auch ins Training steckt und, da kommen die Zeiten ja schon relativ dicht zusammen und auch die Skills kommen relativ dicht zusammen. Trotzdem bei Hardline, Rampage, all dem Zeug ist ja dann doch irgendwie noch ein Gap. Was denkst du, woran liegt das?
Also da die zwei Sachen. Das eine, was ich gerade schon gesagt habe, die Vorbilder. Also wenn es einmal einer gemacht hat, aber es waren ja jetzt einfach Jahre, fast Jahrzehnte, wo Frauen da einfach keine Rolle gespielt haben. Und du brauchst diese, ja, das muss ich halt aufbauen. Ging ja dann irgendwie los mit Kaycee Brown und dann kam die und die dazu und war ja verbiegt und bla. Und jetzt werden es immer mehr und du siehst, es geht und gehst ganz anders ran. Da fahren wahrscheinlich auch mehr Leute hin und dann kommt
die. Ja? Die Sprünge siehst du ja auch, wenn die Männer das springen. Also das heißt, da kannst du ja trotzdem auch, wenn die Männer jetzt die...
Ja, aber du kannst die Männer nicht vergleichen. Ich finde, das ist halt einfach eine andere Welt. Also man vergleicht, ich weiß, ich habe das immer mega gefeiert, habe immer auf die Listen geguckt hinterher, wenn ich schneller war wie ein paar Männer. So habe ich mich mega gefreut, aber es ist einfach, ja, ein anderes Game. Und das liegt, ja, woran das, ja, weiß ich gar nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber einfach so ein Sport ist einfach bei Frauen und Männern, das ist nicht gleich, aber das... primär ja schon am Körperbau. Und also klar, wenn ich mir jetzt Nina angucke, da kann ich mir gut vorstellen, dass die von den Werten da im Gym und so schon ganz gut rankommt an manche Männer. Die, ja, die ist schon richtig durchtrainiert. Aber ich kenne auch Fahrerinnen, die trainieren genauso viel, keine Frage. Aber da denkst du dir so, da sieht das halt nicht so aus. Habe ich immer das Gefühl, boah, ob die jetzt da so kraftmäßig, wenn du dir jetzt da... ich denke jetzt immer an die, im Freeride-Magazin gab es doch immer diese Seite, wie hieß die denn, wo die dann alle immer oberkörperfrei da standen und irgendwie so ein Bodycheck, was alles schon gebrochen war von oben bis unten. Kennst du die Seite? Kennst du nicht?
Nee. War die im Freeride-Magazin oder in der Bravo?
Warte, lass mich kurz überlegen. Nee, Bodycheck hieß das. Und da waren immer die ganzen Verletzungen aufgezeigt. Und da standen die dann meistens oder oftmals auch so oberkörperfrei, wo ich dachte so, alter Schwede, also das siehst du ja oftmals nicht unterm Trikot, was für Maschinen das sind. Weil du musst ja so ein Rad bei der Geschwindigkeit, weißt du ja auch, irgendwie erstmal festhalten. Das ist nicht so ohne. Und da musst du gut trainiert sein. Und ja, im Durchschnitt würde ich jetzt sagen, sind da bei Frauen und Männern schon wesentliche Unterschiede.
Ja, natürlich, genau. Aber ich, wie gesagt, also ich frage mich halt immer so ein bisschen, was sind wirklich diese Unterschiede? Also ist es auch Kopf? Weil, ich sag mal so, es gibt ja schon auch einen Grund, warum, also es gibt ja immer diese lustigen Instagram-Videos, warum Frauen länger leben wie Männer. Und das kann man ja einfach sagen. Also Männer sind halt auch oft ein bisschen dämlich, was das angeht. Und springen dann halt einfach mal darüber.
Ja, gut, das ist schon auch eine Sache, aber das kann man nicht verpauschalisieren, weil ich habe das auch ganz oft gehabt, dass ich mir so dachte, ja, hier, klar, mache ich jetzt, ist kein Problem. Und ich irgendwie Männer dabei hatte, die dann irgendwie so, nee, du, ich muss nach Hause, die Milch kocht über. Also das, ich glaube, das ist mein, also... Ja, vielleicht gibt es evolutionär schon bei der Frau irgendwie was im Hinterkopf, die sich denkt, ich sollte doch eigentlich Kinder machen, was mache ich jetzt hier? Ich muss doch noch, mein Körper muss doch noch andere Dinge vollbringen. Kann schon sein, dass das auch mit reinspielt, aber ich glaube, also bereit wären Frauen im Kopf schon, das alles zu machen, aber du musst halt wissen, dass es möglich ist und wenn es noch keine Frau vorher gemacht hat, dann schwierig.
Ja.
Okay. Deswegen, und das wird ja gerade aufgeweicht. Und deswegen bin ich mal echt gespannt, wie das jetzt weitergeht, ob da jetzt nächstes Jahr tatsächlich irgendwie plötzlich 5 Frauen im Finale sind. Das wäre schon krass.
Ja, auf alle Fälle. Du warst ja auch schon mal bei der Rampage und du bist ja selber da auch in Utah unterwegs gewesen und hast ja relativ große Sprünge da gemacht. Das eine liegt, hängt, glaube ich, ein Foto davon hängt links oder rechts von dir, oder?
Im anderen Raum. Ja, da unten steht's. Das hatte ich. Ja, ich habe es mehrfach ausgedruckt, weil ich immer noch denke, Mann, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Aber ich weiß genau, ja, deswegen kann ich darüber auch, glaube ich, ganz gut reden, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn du dann irgendwie das so unlocked hast für dich, im Kopf visualisieren kannst und du weißt, das geht und du siehst dich nicht stürzen, sondern du weißt, das funktioniert. Das ist halt, und dann ist es total geil und ich kann das auch verstehen, das hat man bei der Hardline jetzt auch gesehen im Coverage, wie die dann hinterher einfach völlig geisteskrank sich so da, also siehst du richtig das Adrenalin in den Augen und so, ja. Sich einfach, also das ist ja das beste Gefühl überhaupt nur, wenn du das dann geschafft hast. Und das sage ich im Fahrtechnik-Kurs auch immer den Leuten, dass sie sich visualisieren sollen, wie das Gefühl ist, wenn du es geschafft hast, weil du dich ja, also das gibt einem ja so viel fürs Leben auch, wenn du dann irgendwas machst, wo du vorher denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann schaffst du das, das ist ja das Geilste ever. Ja. Und und solange man weiß, das geht, ist das halt geil.
So, und jetzt würde mich halt interessieren, es gab jetzt zum Beispiel die Rad-WM in Innsbruck und da wurde entschieden, dass die Frauen den letzten Anstieg nicht mehr hochfahren müssen. Und dann gab es halt einen Aufschrei, wo man gesagt hat, ja, warum nicht? Also es macht halt keinen Sinn. Warum sollten Frauen das nicht machen? Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren bei der Rampage, wenn man jetzt sagt, also es gibt jetzt eine Frauen-Rampage, die findet aber nicht so als Competition, sondern eher als, als
gibt's Content. Ja. Formation.
Genau, das eben. Ja, genau, das gibt's, aber das ist halt nicht so Contest, sondern eher so Content-Produktions.
Ja, so miteinander das halt machen, ja.
So, und jetzt würde mich halt interessieren, fändest du es eher cool, dass man sagt, okay, die Frauen gehen jetzt auf die ganz normale Rampage-Strecke, die jedes Jahr gefahren wird und ein Event statt, oder muss es ein extra Frauen-Event geben? Weil es kann ja auch am gleichen Tag kann es ja auch einfach dann eine Frauenwertung geben auf der gleichen Strecke. Oder würdest du sagen, nee, Frauen müssen eine andere Strecke haben, die müssen das irgendwie, das geht nicht gleichzeitig. Würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
Ja, also theoretisch, wenn ich jetzt, also ich hätte jetzt, bis jetzt hätte ich eigentlich gesagt, nee, muss eine eigene Strecke sein, weil wie gesagt, habe die Strecke gesehen, mehrfach, mehrere Jahre und habe schon immer gedacht, so Teile davon, ja, würde ich vielleicht auch machen, aber so im Kompletten eigentlich zu krass. Jetzt, wenn ich aber Hardline sehe und sehe, das geht, da würde ich wieder denken, ja, warum eigentlich nicht? Also eigentlich wäre es schon cool, das würde am selben Tag, also es würde dasselbe Coverage kriegen. Aber ich weiß halt, dass es irgendwie organisatorisch schwierig ist, weil es ja zwei einzelne Events sind.
Ja, aber und es muss ja nicht sein. Also ich finde es halt, ich finde es ein bisschen weird, dass es zwei Events sind, um ehrlich zu sein. Von dem einen, weißt du, da treffen sich alle irgendwie im Herbst da, sind riesiges Event und dann hast du halt das Formation, wo halt, also da hörst du halt in Deutschland kaum was davon. Da setzt sich auch niemand
hin. Das wäre mega cool. Bei der Tour de France weiß ich, es geht halt logistisch nicht.
Ja, das ist ja auch okay. Also, ich meine, aber da sind ja die Strecken dann auch, ich glaube, die sind ein bisschen angepasst, das ist nicht genau die gleiche Strecke, auch, ne?
Genau.
Das ist ja auch okay. Aber wie gesagt, bei der Rampage, wo sich ja eh alle die Strecke selber bauen, könnte man ja jetzt auch sagen, ja, da sind jetzt auch irgendwie 5 Frauen mit dabei. Dafür sind es halt einfach weniger Männer oder sonst irgendwas. Oder es sind weniger Männer im
Qualifying.
Und dann bauen die Frauen sich halt da eine eigene Strecke rein, die halt dann einfach zu ihrem Riding-Skill passt. Weil das Geile bei der Rampage ist ja, da ist ja, die wenigsten Leute fahren ja die gleichen Strecken. Und jeder baut sich so, Brandon Fairclough baut sich halt einfach eine komplett andere Linie, die zu seinen Skills passt, als Tom van Steenbergen, der halt irgendwie go big geht.
Ja, ne? Ja, total, ja. Es gab also bei dem
Frauen halt auch einfach super passen, die Strecken auf ihre Skills bauen, die ja dann nochmal anders sind.
Ja, das würde schon gehen, auf alle Fälle. Ich weiß noch, beim Venue, ich weiß nicht, wo es jetzt ist, aber das Ältere von vor ein paar Jahren, da war es noch so, da gab es wirklich eine Streckenführung so auf dieser Ridge lang runter, die halt wirklich relativ mellow war. Da wusstest du, wer dort fährt, gewinnt sowieso nicht, also geht gar nicht. Wenn du dort lang fährst, kannst du nicht gewinnen. Aber da wäre sogar ich auch irgendwie lang gefahren. Jetzt weiß ich nicht, ist ja jedes Jahr woanders. Es muss natürlich dann irgendwie auch fahrbar sein. Teilweise ist es so steil und so ausgesetzt, dass es halt wirklich dann schwierig ist. Aber ja, wenn Frauen auf dem Niveau von Männern fahren, logisch, dann finde ich, sollte das auch am selben Tag, am selben Event stattfinden. Dann ist das ein bisschen komisch, wenn die dann ein eigenes Event kriegen, was dann auch noch nicht gejudged ist, sondern irgendwie so, ja, wir fahren jetzt halt zusammen hier, wir machen hier zusammen was. Das ist halt so ein bisschen mellow. Aber also es ist nicht mellow, es ist total krass, was die machen. Aber ich meine nur so, von außen sieht es so aus. Und ich glaube, das war jetzt einfach so ein Test auch des Formation. Also ich glaube schon, dass sie das in den nächsten Jahren irgendwann damit integrieren. Hoffentlich.
Ja, also ja, ich finde es halt irgendwie, ich finde es halt einfach cool, wie sich das halt alles entwickelt und was da halt einfach für andere, wie gesagt, es ist ja nicht vergleichbar und zum Glück ist es nicht vergleichbar. Und das finde ich aber halt ganz geil.
Wird aber in anderen Sportarten ja auch gemacht. Beim Ski, Snowboard, Skateboard, BMX, Park, alles, sind es alles dieselben Kurse.
Ja, du hast ja dann beim Skiabfahrt, glaube ich, auf den Frauenstart, ne? Der ist da ein bisschen tiefer.
Weiß ich jetzt nicht. Ich rede jetzt nur von den hier so Slopestyle und so.
Ach so, ja. Ja, also ich finde auch, also das hat sich in den letzten, ich würde sagen, 5 Jahren oder so, für mich komplett subjektiv, aber also hat sich das so angenähert und man, wie gesagt, ob du jetzt einen Downhill-Weltcup guckst oder einen Männer-Weltcup oder einen Frauen-Weltcup, das schaut beides so geisteskrank gut aus, wie die da fahren. Also ich finde dann, dann sollte man da wirklich keine Unterschiede mehr machen.
Und, nee, das wird doch ja, so kommen.
Du siehst ja, dass die Frauen sich das halt auch mittlerweile zutrauen. Ich meine, wenn jemand Hardline fährt, ne, dann, ich meine, das ist ja das Krasseste, was du halt einfach machen kannst. Und wenn die sich das zutrauen, ist es doch, also dann finde ich, müssen die auch stattfinden.
Ja, ich finde jetzt, so von außen gesehen, bei der Hardline war es tatsächlich so, da hast du, eigentlich ging es ja fast nur um die Ferguson, die das gemacht hat. Ich finde, da war überhaupt nicht mehr so viel Fokus auf den Männern. Das war irgendwie ganz geil. Oder vielleicht ist es auch subjektiv, weil ich das halt so aufgenommen habe. Aber auch im Pinkbike-Artikel oder so siehst du ja immer, siehst im ersten Artikel gleich, ja, und die erste Frau, so, weißt du, also das fand ich schon irgendwie cool. Da bin ich auch mal gespannt, wie das so weitergeht, und bin mir sicher, dass sie das annähert. Und dass total komisch sein wird, wenn ich in 10 Jahren noch erzähle, dass wir da damals, dass das alles nur für Männer war, Rampage und so, Hardline.
Ja, ja. Das heißt, es ist wirklich komplett weird und einfach komplett aus der Zeit gefallen, dass man da halt immer noch so Unterschiede macht, weil, ja, man sieht ja, es geht.
Es geht, und, ja.
Wenn jetzt nur 2 Frauen bei der Rampage mitfahren, weil sich nur 2 zutrauen, ja, ist doch geil. Dann lass die doch halt damit starten.
Ja, wird schon.
In der eigenen Wertung. Und fände ich auf alle Fälle. Das fände ich einen sehr, sehr großen Zugewinn. Und ja. Mich würde mal so richtig interessieren, was dann auch für Lines gebaut werden.
Also, ja.
Weil ja, da kann ja einfach jeder dann selber entscheiden. Ja, ich habe aber Bock, das irgendwie zu fahren. Und da würde mich total interessieren, was da so gebaut wird und wie das dann ausschaut.
Das ist ja auch immer, kommt ja auch auf den Gusto an, so, ne? Ich habe mich immer mit meiner Freundin Michaela verglichen, und die zum Beispiel konnte, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die ist auch besser geworden, aber wenn es um Sprünge ging, da war ich so voll raus, so, mach ich nicht, auch wenn die total easy waren. Aber dann ist die Sachen runtergefahren, steil, wo ich mir so ins Hemd gemacht habe, steil macht ihr halt nichts aus, und das ist ja das Geile, du kannst es halt wirklich so, wie du das gerne hättest, und wenn du über einen riesen Canyon Gap springen willst, dann machst du das, und wenn du lieber, das habe ich immer nicht verstanden beim Zugucken, dass teilweise, gut, Brandon Semenek, der hat halt natürlich krasse Tricks gemacht, aber der ist halt auch die steilsten Dinger runtergefahren gleichzeitig, und das sieht man ja von außen meistens gar nicht so, deswegen sind ja die Judges auch immer am Berg, wenn die da buddeln, und sehen das auch und wissen, im Laufe der Woche, wer das Krasseste da gemacht hat, ja. Aber lass uns doch mal jetzt von diesen, also das ist jetzt ein krasser Cut, von dem die da die krassesten Sachen machen und progressiv und überhaupt zu den Sachen, die wir so machen, Tobi. Wir fahren da so ein bisschen lustig durch die Gegend. Ich rede jetzt mal nur von mir. Bin ja nur, was heißt nur, zurzeit noch, wenn ich mal fahren kann, so ein bisschen am Graveln. Und war jetzt bei einem Gravel-Camp. Und das, ich weiß nicht, ob du da auch schon unterwegs warst. Wir waren ja, also am Rahmenberg, da warst du sicherlich auch schon. Aber dann so auf der tschechischen Seite auch, wo ich echt dachte, wow, also wie geil das ist. Ich habe ja immer so ein bisschen, obwohl ich eigentlich so nah an Polen und der Tschechei wohne, immer so ein bisschen so, da drüben weiß ich nicht so genau. Weil gerade die Grenzregion ist ja auch so, sieht ja auch einfach so ein bisschen, rustikal aus, sage ich mal. Mhm. Aber so schön da drüben. Also Wahnsinn, warst du viel unterwegs so?
Sehr, sehr viel tatsächlich schon. Ich hatte das auch mal so ein bisschen, dass ich gedacht habe, weiß nicht. Und bis mir dann irgendwann im Kopf so aufgekommen ist, okay, also hier blättert der Putz von den Wänden ab. Das schaut alles relativ alt und so ein bisschen zerfallen aus. Und die Leute sind aber total herzlich. Moment, das schaut aus wie Italien. Und in Italien, ja, aber wirklich, ey, in Italien sagen wir, oh ja, Dolce Vita, oh, wie schön. Und in Tschechien sagen wir, oh, der Ostblock. Es ist das Gleiche. Und seit ich das denke, ist in meinem Kopf so ein Schalter umgegangen, und ich liebe das. Ey, Tschechien hat so viel zu bieten. Das ist so wunderschön. Die Leute sind so nett und so cool.
Und die Knödel schmecken auch so gut wie Pizza. Ja, ich muss auf alle Fälle mehr darüber, ey, das ist ja Wahnsinn. Also das war wirklich, ich dachte, mir fallen die Augen raus, das gibt's doch nicht. Und wir sind da also wirklich, es war halt ein Steinwurf weg vom Rahmenberg.
Ja, das ist wirklich so geil, da diese ganze Grenzregion. Wir haben da ja schon mal einen, ich habe da ja schon mal so einen Mountainbike-Trip über die ganzen, immer Deutschland und Tschechien gemacht. Da gibt's auch ein ganz cooles Video zu, also für die Leute, die sich für die Region jetzt mal interessieren und jetzt nur übers Mountainbiken. Ich kann das mal in die Shownotes packen. Das war wirklich ein richtig cooler Trip, und da waren halt die ganzen Bikeparks in Tschechien und in Deutschland in dieser Region. Mega, mega geil. Aber wir haben auch schon mit Martin Donat diesen Erzgebirgshauptkamm mit dem Gravelbike gemacht. Und da hast du ja, wenn du mit dem Gravelbike oder als Bikepacker unterwegs bist, ja noch ein bisschen mehr Connection zu Locals und zu dem, was da so stattfindet. Und es ist so schön. Und ja, auch unser Gravelcamp jetzt in 2 Wochen ist ja, ja da.
Wo ist das denn?
Das ist in Altenberg, also quasi auch direkt an der tschechischen Grenze.
Ja.
Ungefähr so, ja, 45 Minuten von Dresden in die, ins Erzgebirge hoch. Und wir fahren auch, unsere Touren gehen auch viel nach Tschechien rein. Ist mega schön da.
Ja, und du kannst ja mal, weil ich war ja auch bei einem Women's Camp. Deins ist ja, ist ja für alle, ne?
Meins ist für alle.
Deins genau. Ist für alle. Und das ist auch ganz gut.
Ja, genau. Also wir haben ja jetzt nicht so viele Plätze. Wir haben maximal 100 Plätze. Weil
das ist schon viel. 100 Leute musst du erstmal organisieren können.
Ja, aber das ist ja so ein Gusto-Camp.
Also es, was geht heißt das?
Es geht auch sehr viel um Kulinarik.
Ach so.
Ja,
vielleicht überlege ich es mir dann doch nochmal.
Ja, du musst vorbeikommen, ey. Ich sag dir. Und da sind auch genug Leute da, die sich
Babysitter.
Um deine ganzen Kinder kümmern.
Aber das fände ich jetzt wirklich mal Innovation, wenn es jetzt noch so ein Camp geben würde, wo Pädagogen oder keine Ahnung, wo man wirklich sagen kann, wie in so einem Familienhotel, wo man sagen kann, hier die Kinder, hier sind die Kinder.
Ja. Ja, haben wir im Grunde. Ich sag mal so, das sind jetzt nicht richtig Pädagogen, aber ich habe da so meine Erfahrung mit Pädagogen gemacht, das muss auch nicht unbedingt immer sein. Also, hey, aber wirklich, komm da vorbei, das wird richtig geil und das ist super. Also es ist ja wirklich so voll das family-friendly Ding. Man muss ja jetzt auch nicht die langen Touren mitfahren, sondern wir haben immer jeden Tag 3 unterschiedlich große Touren. Und für dich wäre es super, dann fährst du einen Tag und Julian fährt einen Tag. Und zwischendurch, mein Partner Big Green Egg ist mit dabei und macht halt Mittagsessen und Abendsessen. Wir haben Martin, der hat da oben eine, der kocht tatsächlich für einen Kindergarten normalerweise. Und der macht
now
da.
Now we are talking.
Der macht da den, ich kann den ja mal fragen, ob der nicht mal wen mitbringen kann, Erzieher, oder?
Ich bin noch nicht ganz abgeneigt. Ich habe einfach Angst, weil bei dem Camp, wo ich jetzt war, habe ich zum ersten Mal bin einfach so einen Tagesausflug gemacht, habe halt beide Kinder mitgenommen und meine Mutter und ihre Freundin, also 2 Erzieherinnen, also 2, nicht Erzieherinnen, aber 2 Betreuer. Und es war aber trotzdem ultra stressig, weil dann hast du das kleine Kind, dann ist er irgendwie, dann will er dann gestillt werden, was machen wir dann? Ich bin dann irgendwie auf dem Rad irgendwo in der Tschechei und dann will der Große das und das, irgendwann werden die müde, dann Mutti kannst du die,
bei den Tschechen.
Ja, dann kannst du die draußen ja nicht irgendwo hin, also das ist halt schwierig, ich habe zwar ein großes Auto, aber eigentlich bräuchte man ein Wohnmobil oder irgendwas, wo du dich dann hinlegen kannst, das war einfach alles einfach stressig. Und da dachte ich mir jetzt, vielleicht lasse ich es nochmal kurz mit Events. Aber ja, wenn es so ein Event gäbe, wo man da, ja, also ja, ich.
Also das ist bei uns auf alle Fälle so.
So ein kleines Zeltlager, wo du ihn dann nochmal hinlegen kannst. Ist denn das bei euch mit Zelten oder ist das mit ja. Unterkunft oder wie?
Wir haben tatsächlich 3 verschiedene Untermöglichkeiten, genau. 3 verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst halt entweder, nee, 4 sogar, du kannst mit dem eigenen Camper kommen.
Ja.
Und also es ist ja auf dem Campingplatz, ne? Du kannst mit dem eigenen Zelt kommen oder eins dort mieten. Also wir haben für Globetrotter ganz viele, viele Leitzelte, die kosten auch nichts, kannst du halt einfach hinkommen, da musst du dein Zeug nicht mitschleppen. Wir haben von Thule Dachzelte, also du kannst auch ein Dachzelt haben, wo du drin pennen kannst. Und wir haben die Glamping-Zelte, also da steht ein richtiges Bett drin, das ist so ein geiles Nordisk oder
ist da noch geile. Ist da noch was frei?
Kann ich dir auf alle Fälle, kann ich anfragen. Und, aber das wäre halt wirklich richtig
ja.
cool.
Ja, Glamping ist ja eher meins. Du weißt ja, ich bin ein Edelgypsy. Ich finde das immer alles cool, also, aber brauche dann am Ende doch mein Bett.
Ja, hey, komm vorbei. Ich meine, du kannst ja, das ist nicht so weit von dir. Komm, das ist irgendwie 1,5 Stunden von dir.
Ja, das ist ja nochmal näher wie Rabenberg, weil da fahre ich halt schon 2,5 Stunden hin. Das ist dann schon irgendwie da hin und zurück, 5 Stunden Autofahrt am Tag, ist dann schon lang.
Dann kommst ja, du ich, vorbei. Und dann, ich organisiere dir so ein Glamping-Zelt und dann kannst du die Kinder da hinlegen und immer einer kann mit denen fahren und so. Und meine Tochter fährt ja jetzt auch die Tour nicht mit und ist da. Also
ja.
Von daher, die muss ja auch betreut werden. Also das ist alles kein
Hast du die schon? Also das ist jetzt unser Game-Changer. Es ist ja wirklich, ich bin so selig, ich habe dieses Dirt Hero Laufrad hier, Kids Ride Shotgun. Das ist ja, ja. Das ist, also es ist einerseits ein Segen, aber andererseits kommst du da auch nicht mehr hinterher. Das hast du mir noch, ich glaube, bei der letzten, oder irgendwann hast du zu mir gesagt, ja, wenn die dann mal fahren, dann musst du rennen. Und ich so, ja. Aber das ist ja wirklich krank. Also wir müssen uns wirklich überlegen, bei uns ist das so, wir haben ja diesen Drücker zum Tor öffnen. Und wenn der Drücker gedrückt ist, dann musst du wirklich die Füße in die Hand nehmen. Also wirklich, solange das Tor zu ist, ist noch, da kann man sich noch eine Jacke nehmen oder irgendwie so ein bisschen vorbereiten und ein paar Schuhe anziehen, aber wenn das Tor offen ist, dann ist...
Ja, aber bei euch ist doch kein Problem, wenn du da über die Straße fährst, da kommt eh nur jeden Tag ein Auto, nee. Du hast ein Fabi, den hörst du.
Du weißt ja gar nicht, was hier mit, wie heißen die, Pflegediensten los ist.
Ah, okay, ja, stimmt.
Der Pflegedienstverkehr.
Okay, spät.
Ja, nee, das ist natürlich, jedes zweite Haus hier.
Wir waren gestern Abend erst wieder auf dem Pumptrack. Und das ist so lustig, wenn die mit diesen kleinen Zwergenrädern da unterwegs sind. Und wir haben jetzt meiner Tochter eine richtige Bremse ans Rad gebaut. Das war jetzt zum Beispiel für sie auch nochmal ein richtiger Gamechanger, weil die hat es nicht so hingekriegt, mit den Füßen zu bremsen.
Ja, das ist ja, also das kriegt Ken ja ganz gut hin, aber jetzt müssen wir halt jede Woche neue Schuhe kaufen. Das ist irgendwie auch ätzend. Ja. Was man so für Probleme hat, du.
Also Bremse ist wirklich, wirklich cool. Und also da oben auf dem Campingplatz können die halt einfach rumschießen so. Und das ist ja kein Problem.
Ja, ich gucke mir das nochmal an.
Genau, also es wird geil. Also
brauchen wir da keine Werbung mehr für machen, weil ausgebucht.
Es ist so gut wie ausgebucht. Also ich glaube, ein paar einzelne Plätze haben wir noch. Aber wir wollen ja extra nicht so viele Leute haben, weil es wird dann halt gerade mit dem kulinarischen Angebot, was wir haben, ist halt, ne? Also es ist erstens recht günstig, so dass wir, also es ist eigentlich viel zu günstig, aber wir möchten halt, dass jeder die Möglichkeit hat.
Was kostet das denn? Kann ich mal fragen. Ja.
Das kostet, glaube ich, 159 Euro für das komplette Wochenende mit Vollpension und Übernachtung.
Das sind ja DDR-Preise.
Ja, ne? Und, wir wollen uns halt selber preislich limitieren, damit jeder dann teilnehmen kann.
Ja.
Und wir wollen uns aber auch von den Teilnehmern limitieren, weil dann wird es halt irgendwann nicht mehr cool, wenn es halt groß ist.
Ja, klar, muss schon ein bisschen, ja, cool. Also richtig gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder sprechen. Entweder ich war dabei und wir können darüber sprechen oder du erzählst mir einfach davon. Richtig cool, dass du das da auf die Beine gestellt hast. Das ist ja so die Events, das ist ja, also ich hatte immer das Gefühl, ich habe ja so viel Fahrtechnikkurse gemacht und dann gibt es ja die ganzen Festivals und bla und ich dachte immer, also das ist, irgendwann muss das doch mal abnehmen, da hat jeder einen Fahrtechnikkurs gemacht, da hat das jeder irgendwie gesehen und das ist ja auch nicht billig und dann kann man ja auch selber irgendwie fahren. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja, also das Gegenteil passiert, weil ich weiß es auch bei dem Camp, wo ich war, dass die auch richtig, richtig gut gebucht waren und dass es immer mehr wird. Wie siehst du denn das? Also wird das jetzt, wie ist das?
Also ich glaube halt einfach, dass so kleine, nett gemachte Events, wie wir es jetzt machen oder auch wie die Moni das macht, dass die halt immer mehr Zuspruch bekommen. Und da muss man dann halt eben aufpassen, dass das halt auch noch so klein und familiär bleibt. Ja. Ne? Und da muss man dann halt einfach wirklich sagen, ja, wir haben jetzt diese Anzahl an Leuten und ich meine, wir planen jetzt zum Beispiel nächstes Jahr zwei Events zu machen. Also wir wollen nicht das eine aufstocken und sagen, ja, jetzt können jetzt 200 Leute kommen, weil dann ist es nicht mehr cool. Also wir machen dann lieber halt nochmal in einer anderen Region noch ein anderes Event und da lasse ich euch dann wissen, wann das ist und wo das ist, aber es wird cool. Und dann eher halt so kleine, feine Events, so so Boutique-Events.
Ja, aber was ich mich da immer frage, weil ich ja auch irgendwie 1000 Ideen habe, aber ich frage mich immer, wie erreicht man die Leute? Also wo, weißt du das, worüber die Leute das dann erfahren haben? Weil du musst ja erstmal an diese 100 Leute rankommen. Also macht ihr dann einen Haufen Werbung oder sind das also dann Leute, die Community, die dich über den Podcast kennen oder?
Genau, also wir haben super viele Podcast-Hörer und ich glaube, dass viele Leute, die den Podcast hören, jetzt auch langsam sagen, ja, wir haben jetzt die Werbung auch verstanden.
Ach so. Ja.
Also wir haben tatsächlich im Podcast oft drüber gesprochen, dann hatten wir halt, glaube ich, letztes Jahr ein sehr cooles Event, wo wir halt gutes Material produziert haben, also Fotos und Videos und dann ging das einfach so. Also wir haben da schön. Jetzt auch nicht crazy irgendwie was gemacht, weil die Leute sollen halt irgendwie auf uns zukommen. So, ne? Also die finden uns dann schon, wenn du danach suchst, dann findest du das und wenn du danach nicht suchst, ja, dann bist du vielleicht auch nicht der Richtige. So, dann ist das vielleicht auch nicht deins, sondern dann gehst du vielleicht lieber irgendwie zu so einem Gravel Camp oder Gravel Festival da in Pott, wo halt einfach das Ganze viel größer und viel massentauglicher gemacht worden ist.
Ja, verstehe. Genau. Ja, nice. Also freue ich mich, dass das vor allem hier in der Ecke, also eigentlich gibt es ja keine No Excuses, wa?
Genau, ja. Also, dann ich plane dich damit ein, warte, ich schreibe das auch.
Ja.
Okay. Dann haben wir noch eine Sache, die diese Woche stattgefunden hat, die sehr, sehr cool war. Und zwar haben wir die Bike-Region Obermaniora gelauncht. Und da bist du tatsächlich auch so ein bisschen Teil davon gewesen. Zumindest hast du den Kontakt zu unseren Partnern hergestellt oder zu einigen Partnern. Weil die Region, in der ich hier lebe, die macht ja jetzt schon seit ein paar Jahren wirklich im Bike richtig viel. Es gibt halt viele offizielle Strecken. Das ist auch super zum Rennradfahren hier. Und alle haben halt irgendwie Bock auf das Radfahren. Und die merken halt, naja, krass, Radfahrer sind halt irgendwie ganz cool. Und wir haben jetzt dieses Konzept da aufgestellt, neben den offiziellen Strecken auch ein bisschen drumherum zu bauen. Also, dass wenn du halt hierher kommst und jetzt nicht nur aus dem Nachbardorf, sondern von weiter, dass du halt eine gewisse Infrastruktur hast. Und das, da haben wir halt jetzt mit Partnern wie Ewok, Schwalbe, Abus oder SKS, und gerade zu Abus und SKS hast du den Kontakt dafür hergestellt, so ein Set gebaut, was jetzt bei erstmal 20 Partnerbetrieben oder Gastronomien hängt. Das heißt, wenn du in der Region unterwegs bist und fährst und dann siehst du die Flagge von der Bike-Region oder einen Sticker von der Bike-Region, dann weißt du, ah, okay, da bekomme ich jetzt irgendwie ein Set, wo ich mal, entweder ich habe einen Platten oder ich brauche mal irgendwie Reifenheber oder ich brauche eine Pumpe oder so. Dann kannst du einfach zu diesen Gastros gehen und sagen, hey, gib mal bitte euer Set, und die sind dann halt bestens ausgestattet dafür.
Cool.
Und das ist richtig cool, als wir das jetzt gelauncht haben und die ersten Fahnen und die ersten so Aufsteller übergeben haben, war auch der Landrat mit dabei hier aus der Region, und auch der war so richtig hyped, und das ist halt cool. Ich meine, dass jetzt selbst so Leute wie der Landrat hier halt Rad fahren und dann halt auch sofort verstehen, ja, okay, Mountainbiken ist halt irgendwie ein Ding oder Rennradfahren ist ein Ding. Und das Gleiche ist, unser Landrat hier ist auch Camper, und es entstehen jetzt überall so kleine Campspot, wo du halt hinfahren kannst, wenn du mal hier in die Region kommen möchtest und übernachten möchtest, dass du dann halt jetzt irgendwie nicht auf den Campingplatz musst, weil das ist ja bei euch wahrscheinlich auch so. Wenn ihr irgendwo campen geht, dann wollt ihr halt nicht irgendwo stehen, wo jetzt irgendwie auch noch der Udo sein Würstchen daneben brät, sondern man möchte halt irgendwie ein bisschen cooler stehen. Und das entwickelt sich jetzt hier gerade alle, weil die richtigen Leute an den richtigen Positionen sind.
Ja.
Und das ist richtig nice. So. Und
ja.
Da bin ich jetzt gespannt, wie das weitergeht. Also das Mountainbike-Thema, da kann man jetzt hier schon mal gut 2 Tage fahren, ohne dass man jetzt sich hier langweilt. Aber wir haben jetzt auch auf Komoot so Rennrad-Highlight-Runden gemacht. Es gibt jetzt Gravel-Highlight-Runden, also wo du dich halt, egal mit was vom Rad du kommst, hier in der Region extrem gut aufhalten kannst. Und das ist geil zu sehen, weil wir haben so gedacht, ja, okay, dieses Set, das kostet natürlich jetzt ein bisschen was. Und ja, ob die Gastros denn jetzt Bock haben, da so mitzumachen. Und egal, zu wem wir hingegangen sind, also wir haben uns halt so die 20 Besten rausgesucht, hier im kompletten Landkreis, also wirklich verteilt. Und egal, wo wir hingegangen sind, die haben gesagt, ja geil, machen wir sofort mit. Und das ist so schön, die haben halt dann Geld rein investiert. Und es ist halt so schön zu sehen, dass das halt funktioniert.
Ja, dass wenn das jemand was halt macht, dass es auch angenommen wird, ne, ja.
Genau, und die haben jetzt gleich noch alle so hier so A-Frames bestellt, wo du halt dann einfach dein Rad am Sattel aufhängen kannst. Also da ist halt auch einfach das Denken von, ja, okay, unsere Fahrräder stellen wir jetzt alle in so Vorderradständer rein. Oder die haben einen Ständer, weg zu, ja, okay, aber wir haben halt die sportiven Leute hier, wir haben die E-Biker hier, und wir müssen da jetzt halt was machen, dass die kommen. Und das ist, finde ich halt richtig, richtig geil, dass das hier in der Region so funktioniert und dass das ganze Konzept so gut ankommt.
Ja, es kommt immer auf die Person an, ne, die dann sagt, ich nehme das hier in die Hand, oder auf die Gruppe. Ich finde das auch richtig geil. Ich habe das fällt mir, wo du das gerade gesagt hast, ist mir das eingefallen. Ich war bei einem Geburtstag jetzt vor ein paar Wochen von einem Freund, der, wie alt ist der geworden? 79. Und der ist halt so ein alter Renner, also Rennradfahrer durch und durch, schon seit 1000 Jahren. Und die haben im Ort, so ein ganz kleiner Ort, weiß nicht, die 500 Einwohner, wenn überhaupt, auch so einen Radladen, der das schon seit Ewigkeiten macht und der auch immer da dran ist und das immer alles unterstützt und einfach so ein, ja, so. Und dann war da, ich habe da auch noch ein Foto gemacht, auf dem Hof bei seinem Geburtstag, der ganze Hof voller die neuesten E-Bikes. Also das ist einfach, weil das halt einer wirklich in die Hand nimmt und sagt, ich bin hier der Ansprechpartner, ich mache das hier, wir machen ein paar Events und so, dann ist es auch, dann machen das auch alle mit. Und das finde ich so geil, dachte ich mir so, ja, das braucht halt diese Leute. Und das finde ich halt einfach toll. Ja, das ist ja am Ende auch so eine Art Ehrenamt, ne? Dann sagen, ey, wir machen das hier, wo wir sind, wir müssen nicht da irgendwie die Welt verändern, sondern da, wo ich bin, da mache ich was. Das finde ich einfach, also auch bei dir, für dich einfach, also was du machst, einfach so ein geiles Beispiel bei uns, wo du gerade Landrat gesagt hast, ich mache auch so ein Event hier, muss ich auch mal Werbung machen, 13.09. Bei uns 125 Jahre Radsport tatsächlich in unserem kleinen Ort, die wenigsten wissen es, und 30 Jahre BMX-Verein, und da hat sich jetzt auch schon der Landrat angemeldet, dass er da die Rennradrunde mitfährt. Und dann denke ich mir auch so, ja geil, weißt du, wir machen super viel Arbeit, da irgendwas zu machen. Für dich war es ja sicherlich auch, weiß nicht, wie lange du das schon, du hast ja schon mir vor langer Zeit davon erzählt. Es ist sehr viel Arbeit, aber wenn das dann so angenommen wird, oder? Das ist doch irgendwie, gibt doch nichts Geileres.
Ja, und dass halt mittlerweile die Leute in den Positionen sind, die ja so ein bisschen so denken wie man selber. So, ja. Das ist halt geil, ne? Also, dass dann halt einfach die Leute in den Positionen, die wir früher noch überzeugen mussten und sagen, das ist Mountainbiken. Und ne, diese Überzeugungsarbeit leisten, die sind jetzt selber Mountainbiker oder die sind selber Radfahrer. Und das ist halt so geil. Und da ist halt einfach mal so ein Step weg, und das zeigt halt einfach, Radfahren ist halt einfach wirklich in der Masse angekommen, wenn selbst jetzt die Politiker hier rum privat Radfahren.
Ja, ja, total.
Und das natürlich nach vorne treiben wollen. Und das ist halt super, und das macht mir auch total Spaß, und es ist halt geil, dass man das jetzt hier so machen kann.
Ja. Ja, und das ist ja so ein bisschen, das finde ich toll. Und auch so meine Mission, ich bin ja dann immer noch so, ich liebe ja diese Nachwuchsarbeit und versuche das auch immer allen zu sagen, ey, macht bei euch einfach irgendwas, egal wie, haltet da zusammen, macht ein kleines Event, und weil wenn man das einmal gemacht hat und man sieht, das funktioniert dann irgendwie, das ist so ein geiles Gefühl, weil man sonst sich ja so machtlos fühlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so Nachrichten guckst oder mit Leuten sprichst oder wie auch immer, jetzt gerade auch nach den Wahlen und so, man denkt dann immer so, oh Gott, wo leben wir oder wie soll das weitergehen, ne? Und ich denke dann immer, ey, aber wenn jeder so ein bisschen in seinem kleinen Kreis so irgendwas macht für den anderen, dann ist uns echt viel geholfen, und cooles Beispiel.
Das ist eine super Überleitung zu allem, was ich jetzt noch sagen möchte, und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber unser gemeinsamer Freund Martin Donat kandidiert jetzt für die Grünen.
Ja, ich habe es gesehen.
So, und das ist jetzt, ich möchte jetzt hier weder Werbung für Martin machen oder für die Grünen machen, sondern wofür ich Werbung machen möchte, ist halt einfach, nicht meckern, sondern anpacken. Und ja, Martin total. Ist einer, der sehr, sehr, sehr viel meckert, aber der packt halt jetzt auch einfach an. Und das ist doch geil, weil wir sagen immer, ja, das ist schlecht und das ist schlecht. Ja, dann versucht's doch zu ändern. Ja. Und Martin versucht's jetzt zu ändern und macht jetzt halt Kommunalpolitik. Und das ist richtiger Hassel, ohne dass du dafür irgendwie wirklich was bekommst.
Ja, ja, ich weiß.
Von daher, Shoutout an ihn, dass er wirklich den Schritt gegangen ist und gesagt hat, so, ich will jetzt hier was verändern. Ja. Ich kann jetzt hier nicht einfach immer nur sagen, ja, die da oben, sondern jetzt will ich halt selber irgendwie in die Politik und das machen. Das finde ich richtig geil, und da ziehe ich meinen Hut vor. Ja. Und es ist so ein bisschen, egal was du für eine Meinung vertrittst, aber wenn du meckerst, dann versuchst du das einfach wirklich zu ändern und dann deine Meinung nach vorne zu treiben. Und selbst wenn mir vielleicht deine Meinung nicht passt, aber Demokratie ist halt einfach so, dass halt alle irgendwie eine Meinung haben und die auch vertreten können und nicht immer nur meckern, sondern selber machen. Und vielleicht ist das auch für mich ein Anstoß, das, was ich bei Martin sehe, mich dann nochmal ein bisschen mehr einzubringen.
Bürgermeister. Ich bin ja tatsächlich jetzt auch Gemeindevertreterin seit 1-2 Jahren. Und was ich jetzt so gemerkt habe, also es gibt jetzt sau viele Events, da will ich jetzt nicht, da hätte ich keinen Bock drauf, weißt du, aber du musst halt als Gemeindevertreterin, du musst da einfach hingehen. Also wird ja auch erwartet, dass du einfach, wenn hier irgendwas stattfindet, dass du da bist und dass du dir das anguckst, und das finde ich halt, das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, dass man ja in seiner eigenen Meinung, man ist halt so, man sieht Sachen so, wie man sie sieht, aber wenn du wirklich dich auch mit anderen befasst und mit anderen Dingen und mit anderen Veranstaltungen, mit anderen Vereinen und einfach zu Sachen hingehst, ich war jetzt mal beim Feuerwehrfest, niemals würde ich zum Feuerwehrfest gehen normalerweise, aber einfach mal zu sehen, was die da so auf die Beine gestellt haben und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das hilft schon ungemein. Also da sich so ein bisschen mit zu beschäftigen überhaupt, bevor man sich da eine Meinung bildet. Also, wir wollen jetzt nicht in die Politik abdriften, Tobi, und hier auch nicht jemanden belehren, einfach so aus eigenen Erfahrungen, das ist mir so ein Anliegen, finde ich wirklich toll, wenn man da so ein bisschen was mitgestalten kann, sag ich mal so.
Wo wir jetzt hindriften, ist der Feierabend. Und zwar ist diese Folge schon wieder relativ lang. Und
ich muss in den Kindergarten, Tobi.
So nämlich. Und mir hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ist immer geil, wenn du sagst, ich habe ja gar nichts zu erzählen. Und dann sind wir jetzt hier bei 55 Minuten und wir müssen hier unterbrechen, weil du doch so viel zu erzählen hast. Also es ist immer schön, sich hier auszutauschen und den Podcast mit dir zu machen. Vielen Dank für deine Zeit, dass du das auch heute wieder gemacht hast. Und ich freue mich schon, wenn wir uns vom 15. bis zum 17. beim Gravel Camp gemeinsam sehen. Steffi ist die mit dem Glamping-Zelt.
Genau, ja, ich freue mich auch. Alles klar, Tobi.
Also,
mach's tschüss. Gut, bis bald, ciao. Ciao.
Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.